Meine Frau kämpft auch. Silvia hat das letztens gerade erwähnt. Meine Frau kämpft seit 28 Jahren gegen das Chaos, das ich jeden Tag in ihr Leben bringe. Und mit in dem Chaos habe ich sogar meine Krawatte vergessen anzulegen heute am Morgen. Und ich hoffe, der Input kommt jetzt doch einigermaßen über. Danke für das Intro, weil das geht eigentlich schon ziemlich voll ins Thema. Es geht um den Strom vom lebendigen Wasser, um den Heiligen Geist, um einfach die machtvolle Äußerung von Gott in unserem Leben. Wenn wir Apostelgeschichte 19 lesen, wo wir heute drinnen sind, ja, dem der Titel gegeben, Gott offenbart seine Macht, oder auch unter dem Titel geistlicher Kampf, kommt irgendwo aufs Gleiche raus. Wenn wir in dem Bericht, im 19. Kapitel lesen, dann sehen wir, wie der Herr seine Macht und Kraft im Dienst von Paulus offenbart. Wir sehen auch, dass sich dort, wo Gott mächtig wirkt, sehr viel tut. Dass aber auch die Gegenseite sich aufmacht und Widerstand leistet. Das alles vollpackt in einem Kapitel. Und weil wir selber immer wieder in diesem Spannungsfeld stehen, zwischen Gottes Macht, die sich in unserem Leben offenbart und offenbaren will, und dem geistlichen Kampf, der unweigerlich damit verbunden ist, probiere ich so ein paar Sachen anzuschauen heute Morgen. Der Paulus kommt hier also auf seiner dritten Missionsreise auf Ephesus zurück wieder und trifft die 12 Männer, die sich noch als Nachfolger vom Täufer Johannes verstehen. Er erklärt ihnen, dass der Johannes getauft hat, damit die Menschen an Jesus glauben, der nach ihm kam. Und als sie das gehört haben, sind sie offenbar erst richtig in Glauben hineingekommen, in Glauben an Jesus, und haben sich taufen und dann auf den Namen von Jesus Christus und haben dann den Heiligen Geist empfangen. So wie es jetzt hier steht, ich lese einfach die ersten zwei Verse. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab, und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Stichwort Taufe ja vom Mal zuerst. Ich möchte ein paar Gedanken zu dieser Erwachsenentaufe geben. Ich muss etwas vorausschicken, aber auch, dass aufgrund von dieser weltweiten Gemeinde von Jesus sehr verschiedene Auffassungen zur Erwachsenentaufe existieren. Und auf die theologischen Diskussionen habe ich mich nie eingelassen, auch wenn ich ein paar davon gelesen habe oder musste lesen. Ich verstehe mich persönlich weniger als Bibellehrer oder Pastor im klassischen Sinn, sondern mehr als Praktiker in der Entwicklungszusammenarbeit. Hier im Norden bauen wir immer mehr auch gesellschaftsrelevante Gemeinden, eben mit einer sozialen Ausrichtung, dass wir den ganzen Menschen erfassen können. Und der Herr erlaubt uns in diesem ganzheitlichen Ansatz wirklich auf alles einzugehen, was der Mensch mit sich bringt, was wir treffen. Und von diesem Ansatz her haben wir im Süden schon immer gearbeitet. Ja, das ist die DNA von der Heilsarmee, wenn wir so wollen. Und von dem her bin ich mehr Praktiker in Entwicklungszusammenarbeit, weil ich mehr der Typ Brückenbauer, Pionier, arbeitsmässig bin. Zu der Erwachsenentaufe, wenn ich sie verstehe, kann ich es einfach sagen. Meine Frau und ich haben uns zu unterschiedlichen Zeiten in unserem Leben taufen. Es war für uns beide in diesem Moment ein Gehorsamsschritt gegenüber dem Herrn. In unserem vorherigen Chor im Berner Oberland haben wir etliche junge Menschen dürfen in der Gürve taufen lassen, zusammen mit einer Hausgemeinde. Und ich sage euch, das war immer schön gewesen. Es hat ein Naturbassin in der Gürve an verschiedenen Orten. Und dann sind wir da mit dem Walter Straubhaar und seiner Clique plus mehr an die Gürve und vor dem Bassin gestanden, haben Lobpreis gemacht und dann haben wir die Täufling untertaucht, also der Walter und sein Team haben das gemacht und Spannender war es, nachher sind wir auch immer wieder still geworden, haben noch einmal Worship gehabt. Und dann hat es auch immer Wort gegeben von Gott. Eindruck, Wort. Und ich kann euch sagen, gerade die von meinen Söhnen, die sich dann in dieser Zeit haben lassen taufen, das hat Eindruck gegeben, mindestens einen vergesse ich nicht mehr. Und also der gröbste Inhalt, und ich bin immer so ein bisschen am Beobachten, wie erfüllt sich das jetzt? Es ist ganz spannend, wenn man so als Eltern dabei sein darf, also eine Taufe von einem Kind, eine erwachsene Taufe von einem Kind, und dann einfach Gott in das Leben retten. Die Hesermee ist grundsätzlich nicht gegen die erwachsene Taufe, aber sie praktiziert sie bis heute offiziell nicht. Ich persönlich finde das schade. Mitglieder, die das möchten erleben, werden ermutigt, in einer anderen Gemeinde zu bitten und zu fragen, ob sie das machen können. Und das wird auch nicht verwehrt, so wie das auch bei uns der Fall war. Aber die Gemeinde hat auch immer gesagt, lasst mich bereiten die Leute schnell ein bisschen darauf vor, dass sie wissen, was da genau abgeht. Für mich war meine eigene Erwachsenentaufe ein klares und wichtiges Bekenntnis von der unsichtbaren Welt. Und auch von den paar Menschen, die in meinem Fall dabei waren. Ich bin heute froh, was die Taufe betrifft, gerade in unseren Kreisen, dass wir zum Leben befreit haben. Dort werden regelmässig Leute getauft und ich unterstütze das noch. Die Taufe steht in einer direkten Verbindung, nämlich mit dem Leben von Jesus. Es ist ein Teil von seinem Missionsauftrag. In Matthäus 28 heißt es nämlich, im 19. und 20. Vers, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt oder der Weltzeit. In der Bibel ist Taufe immer ein Symbol für die wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Und sich abwenden, sich abkehren aus Beziehungen, wo wir uns dadurch von Gott entfernt haben. Wer sich taufen lässt, zeigt damit also auch äußerlich und innerlich, was er erlebt hat, so wie es der Paulus schreibt. Im 2. Korinther 5, 17 bis 19, die Verse habe ich auch in Predignotizen da. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und dann fährt er wieder und sagt, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Also ich glaube, wenn Jesus in den Menschen bringt, wenn wir Jesus in den Menschen bringen, dann geht es um den Dienst der Versöhnung. Es geht um den Dienst, uns Menschen in die Beziehung von Gott zurückzubringen. Wo alle Schuld weg ist, wo jedes Hindernis weg ist. Alle schlechten Gefühle weg sind. Und in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sagte der Paulus, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Also das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist die Botschaft von der Versöhnung mit Gott. Was mich betrifft, ist für mich immer wieder neu der Wunsch, aus dieser Kraft von Christus heraus, die da frei geworden ist, in dem, was ich annehmen durfte, und in dem, was der Heilige Geist gekommen ist, immer wieder neu unter seiner Leitung so zu leben, dass das Neue, das er in mir und mit mir angefangen hat, wirklich jeden Tag darf zu seiner Verwirklichung kommen. Ja, jedes von uns, der mit ihm unterwegs ist, darf sicher sein, dass der Herr selber dafür sorgt, so wie es der Paulus schreibt. Ich bin überzeugt, dass der so etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, das Werk auch weiterführt und bis zu dem grossen Tag zum Abschluss bringt, wo Jesus wiederkommt. Philipper 1,6. Man könnte jetzt auch sagen, das macht der Heilige Geist. Ab dem Moment, wo jedes von uns persönlich im Vertrauen auf Jesus für sich ganz bewusst annimmt, was Jesus durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung für uns gemacht hat, wird die gebrochene Beziehung zwischen Gott und den Menschen wieder geheilt. Durch den Heiligen Geist in uns wird die Beziehung zärtlich, liebevoll und immer stärker als vorher. Weil der Heilige Geist Gott selber ist. Gott höchst persönlich möchte in uns wohnen. Er kommt uns entgegen und mit jedem von uns in persönlichen Kontakt kommen. Die Verbindung zu Gott ist durch seinen Geist wiederhergestellt. Das letzte Ihnen so gesagt, das ist wie wenn Informatiker oder so einen Computer auf die Werkeinstellungen zurückstellen, zurück in den ursprünglichen Zustand und dann eine neue Software draufspielen. Das ist der Heilige Geist. Ich weiss nicht, die anderen, da hat es Experten, ich wage mich da nicht weiter auf den Test, aber so verstehe ich. Also bis zu der Wiederkunft von Jesus wird diese Beziehung aufrecht gehalten. Gott selber ist am Weg, der Heilige Geist schaut, dass das auch wirklich durchgezogen wird. Darum eine Frage an euch, in welchen Bereichen von unserem Leben erleben wir gerade, wie Christus an uns wirkt und wie Christus sein Werk, das er angefangen hat, an uns weiterführt. Wo da die Männer zu Ephesus im Bericht, wo wir gelesen haben, getauft werden, wo der Paulus für sie betet und die Hände auf sie legt, dann ist der Heilige Geist auf sie abgekommen. Sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, kann man auch sagen. Und interessanterweise passiert das jetzt aber nicht nur auf diese Art. Meine Frau hat davon gehabt, vor kurzem, wo der Petrus nämlich im Haus von Cornelius, die Menschen, die da waren, mit Jesus konfrontiert hat, kann man auch sagen. Das Evangelium ist ja immer eine Konfrontation in unserem Denken und Geist gegenüber. Wo er die gute Nachricht von Jesus Christus erwähnt, passiert Folgendes. Währenddem, als der Petrus nicht über das geredet hat, ist der Heilige Geist auf all die herabgekommen, die Botschaft gehört haben. Das heisst, sie haben sie mit einem wirklich offenen Herzen gehört. Die Gläubigen von der jüdischen Herkunft, die mit dem Petrus dort auf das Caesarea sind zum Cornelius, die sind auf den Rücken gefallen, sagt der Berner vielleicht. Die hat es wirklich geflasht, dass die Gabe von Gott, der Heilige Geist, auch auf die Nichte oder in Anführungszeichen ausgegossen worden ist. Was da passiert, ist ja die umgekehrte Variante, die wir jetzt gerade gehört haben in der Apostelgeschichte 19. Bei mir ist es auch so gegangen. Ja, Jesus Christus in mein Leben eingeladen. Der Offizier, der mich in diesem Prozess begleitet hat, hat betet für mich, dass der Heilige Geist für mich erfüllt. Und ein bisschen später, in einer Kleingruppe bei Freunden, ist denn das so richtig abgegangen. Also wir wollten wirklich so ein bisschen einen pfingstlichen Wind haben. Es war jetzt auch fast ein bisschen Sturm von dem Ganzen. Und für mich war ein äusserliches Zeichen dafür, dass ich fröhlich gelacht habe. Ja, das passt ja zu mir. Über das Lachen als Auswirkung vom Heiligen Geist ist auch schon viel geschrieben worden. Die Internetseiten sind voll, einfach immer, je nachdem, von welcher Lehrrichtung du kommst. Weil es ja nicht offiziell in der Gabenliste enthalten ist, dass man auch lachen kann unter der Wirkung vom Heiligen Geist. Tatsache ist aber, dass Gott selber sich über uns freut. So lässt er den Prophet Zephania sagen, im 17. Vers, im 3. Kapitel, der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Und auch begeistert ist, der lacht doch auch, oder? Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt, doch mit lauten Jubelrufen über dich. Also Gott fähnt für dich, vergiss es nicht, Gott fähnt für dich. Er ist fröhlich, er freut sich, er lacht gern mit dir. Spannend ist, dass das dann meine erste Jahreslosung war, in das erste volle Jahr, in dem ich im Glauben leben durfte, nach meiner Bekehrung. Dazu kommt, dass Freude, und zwar eben eine, die nicht von unseren Umständen abhängig ist, aber Frucht ist vom Heiligen Geist. Also darfst du im Heiligen Geist berührt auch lachen. Was das Lachen angeht, bleibt es in meinem Fall dann nicht bei dem einen Mal. Ich lebe den Heiligen Geist auf verschiedene Arten. Und eine davon ist, dass wenn ich manchmal bete, dass ich lachen muss. Und manchmal passiert es mir dann, dass ich gerade im Maus umeinander laufe mit dem Hund. Und dann schaue ich dann schon regelmässig so ein bisschen in die Decke rein, wenn ich sonst noch drin rumschleicht, sonst denken sie, jetzt wenn wir den Morasch auf Indisch anrufen, dort läuft der Gestörte durch die Gegend. Ich komme nochmal auf den Vers zurück, den wir am Anfang gelesen haben. Wo sie das gehört haben sie sich also auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft Und als Paulus ihnen dann die Hände aufgelegt hat, ist der Heilige Geist auf sie herabgekommen und sie haben geredet, den Geist gewirkt, die Sprache, wie es da heisst, und haben prophetische Aussagen gemacht. Wir begegnen ja auch zwei äußerlichen Zeichen, die möglich sind, die im Zusammenhang mit dem Erfülltsein vom Heiligen Geist können auftreten können. Es sind aber lange nicht die einzigen, die können bezeugen, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir haben die Listen in den Briefen, Korinther und Römer, wenn ich mich nicht täusche. Und bei mir war das am Anfang so, dass ich vor allem so wie koordinatennetzmässig Bibelstellen, Bibelreferenzen in meinen Kopf bekommen habe, die mich nachher wirklich gestärkt haben. Oder auch etwa Eindrücke, innere Bilder, wie man auch sagt. Was da bei diesen Männern, die gläubig geworden sind, in Ephesus passiert, ist, dass sich der Heilige Geist unter ihnen also auf zwei Arten offenbart. Erstens durch das Beten in geistgewirkten Sprachen, man sagt immer das Zungengebet, und durch prophetisches Reden. Das prophetische Reden ist auf andere ausgerichtet. So wie es Paulus im 1. Korinther 14 schreibt, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost und dient auch zur Stärkung von einer Gemeinde. Wer in Zungen betet, redet normalerweise auf Gott ausgerichtet und stärkt sich selber damit. Es heisst da, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt, ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Also es ist nicht so, dass jede Sprache, die in einem Menschen aus dem Mund kommt, im Gebet eine sogenannte, eine von den Weltsprachen ist. Es können wirklich einfach auch eine Sprache sein, wo wir zu Gott reden, aber Gott versteht sie. Wenn wir das 19. Kapitel anschauen mit allem, was hier passiert, können wir auch eine Idee über was da für ein Chaos abgegangen ist. Da haben wir wirklich eine chaotische Situation vor uns. Und wo am Schluss? Da gibt es eine ständige Schlacht. Eine ständige geistliche Schlacht. Der Paulus, nachdem als die 12 Jesus gefunden haben und in den Zungen beten und prophetisch reden, predigt er in der Synagoge mindestens 3 Monate und erklärt das Evangelium. Und es gibt Leute, die zum Glauben kommen. Juden und Leute aus den Völkern, Griechen. Dann kommt es so weit, geistliche Kampfschema Nummer 1, ein paar von den Juden finden das nicht cool, sie widerstehen und fangen sogar an spotten. Paulus wechselt in ein anderes Gebäude. Und dort predigt er denen Juden und Griechen, die mit ihm kommen, 2 Jahre lang das Evangelium und sicher kommen noch andere dazu. Mit dem Ergebnis, dass in der ganzen Provinz Asien, das ist ein grosser Teil von der heutigen Türkei, das Evangelium überall gehört worden ist. Als eine äussere Wirkung, weil so viele Menschen Jesus annehmen, bricht der ganze Artemis-Tempelhandel zusammen. Also der Artemis-Tempel, das ist verglichen die römische Diana, Fruchtbarkeitsgöttin, und die haben die Tempel verkauft. Und die haben so ein Modell gemacht. So wie du heute ein kleines Matterhorn kannst kaufen, zu Zermatt im Laden. Nur noch ein bisschen mit einem geistlichen Hintergrund. Und das war ein riesiger Wirtschaftszweig. Und die Leute, die haben wirklich, vor allem der eine, der Demetrius, der dort erwähnt wird, der hat ein totales Geschäft gemacht. Wahrscheinlich hat er das Monopol noch gehabt über das ganze Ding. Auf jeden Fall. Dem sein Geschäft ist völlig eingebrochen. Und er hat aus dem heraus nachher eine richtige Krawall gemacht. Und der Krawall ist so gross geworden, dass der eine herstellen musste und sagen: Hey Jungs, jetzt müsst ihr hören, jetzt müsst ihr ruhig sein, sonst kommen dann noch Träumer auf uns los. Könnt ihr das alles nachlesen? Das ist noch spannend. Es ist also eine volle Schlacht im Gang, eine geistliche Schlacht. Und eine Schlacht so wie die hier in Ephesus oder auch, wo auch immer die geschieht, kann nur im Gebet geführt werden und auch nur im Gebet gewonnen werden. Und eben dort, wie Silvia das so cool gesagt hat, dort kannst du wirklich beten und der Herr kämpft für dich. Oder Paulus und sein Team, Ich kann mir es nicht anders vorstellen. Und die Geschwister, die gerade, die sich versammelt haben, die haben ja das auch mitbekommen. Die sind nicht hermetisch abgeschlossen in dem Säle gehockt. Und auch die haben sich sicher zum Gebet versammelt. Das Gebet ist wirklich die stärkste Waffe gegen das Reich der Finsternis, weil da die ganze Power von Gott frei wird. Wer ihnen geholfen hat, beten, wer sie gestärkt hat und geleitet hat in diesem Gebet und auch uns leitet heute, in dem ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist hilft uns beten, unsere Worte länger nicht. Ob wir in verständlicher Sprache reden oder in einer Sprache, die er uns in dem Moment gerade schenkt. Ich bin mir wieder dankbar, wenn ich wieder einmal nicht weiss, was ich überhaupt soll beten, wenn mir der Heilige Geist zu Hilfe kommt. Wenn ich darf erleben, was der Paulus im Römer 8 beschreibt, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Wort, das er uns schenkt, egal ob ich sie verstehe. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so manchmal vor Gott geknüllt und gesagt, hey Gott, ich weiß nada, null, nichts. Wenn ich so bete, bitte hilf mir. Was ist vom Willen von Gott? Du hast so deine Vorstellungen und deine Träume und deine Wünsche für Personen, aber was ist Gottes Wille? Das ist manchmal wortwörtlich himmelweit ein Unterschied. Manchmal kann ich in solchen Gebetsmomenten auch ermutigende Gedanken über in einer verständlichen Sprache. Manchmal für mich und manchmal auch für einen anderen Menschen. Ich bin dankbar, dass ich auf diese Art beten über jede verständliche Sprache heraus, wie es Paulus hier schreibt, weil mich das entlastet. Enorm entlastet. Gerade weil ich da wissen, dass der Heilige Geist in mir so betet, wie es Gottes Willen ist. Weil es mich so stärkt, ziehe ich mich regelmässig in die Einsamkeit zurück. Und auf Spaziergang auch mal ohne den Hund, wenn es intensiv ist. Aus solchen Momenten heraus darf ich selber wieder gestärkt werden. Und ich bin mir dankbar, wenn auch Gott bei mir korrigierend wirkt. Korrigierend, ermutigend, ermahnend. Und ich hatte kürzlich ein Erlebnis, das ich mit euch möchte teilen. Es kommt mir immer wieder in den Sinn. Das ist mir auch heute Morgen wieder in Sinn gekommen, als ich mich vorbereitet habe. Vielleicht habe ich wegen dem Krawatte vergessen. Nachdem als ich an einem Abend Offenbarung 4 bekommen habe, 4,1, habe ich diesen Vers gelesen und ein bisschen darüber nachgestudiert. Offenbarung 4,1, ich habe ihn auch mit dem zweiten Vers zusammen, ist ja auch noch spannend. Dort heisst: Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte, komm hier herauf. Also eine Einladung in die Gegenwart von Jesus, in die Thronsaal. Und spannend, das nächste Lied ist, mutig komme ich vor den Thron, der Heilige Geist ist mit uns. Komm da auf und nicht an den Thronsaal. Hey, und ich muss dir zeigen, was nach den Sachen, die du bereits gehört hast, noch muss kommen. Einladung in den Thronsaal. Und ja, Jesus, danke für das Wort, nachdem ich das hatte und bin ein bisschen still geworden und ja, wirklich in einer Sprache gebetet, die mir Gott schenkt. Und dann hatte ich den Eindruck gehabt, wie wenn ich den Thronsaal in Offenbarung 4,2 beschrieben ist, so vage gesehen. Und dann ist ein Wort vom Herrn gekommen. Und das Wort hat gesagt, empfang das Flammenschwert von meinem Wort. Und ich kann euch sagen, ich habe die Flamme gesehen und das Schwert. Innerlich. Und es ist mit einer Spitze auf mich zugekommen. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht, ich sage es. Und das Schwert habe ich dann gemerkt, das steht ja für das Schwert in Epheser 6,17, der Waffenrüstung. Das Schwert dort bei den Römern ist eine Nahkampfwaffe, 60 cm Reichweite und ziemlich scharf. Und es ist aber auch im Hebräer 4,12, das ist mir auch in den Sinn gekommen. Und das, was ich lese, dort heisst, denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Also unter dem Eindruck. Und was mir immer ein Anliegen ist, wenn ich etwas überkomme von Gott, dann möchte ich nicht, dass es irgendwie Traumgedäusel ist, sondern wirklich da, wo Gott sagt. Und als ich das schwer gesehen habe, war mein Gebet, dass ich gesagt habe, dass er mir immer wieder bitte ganz klar und neu trenne, Seele und Geist, Mark und Bein, dass ich nur das annehme und nur das sage, was von ihm ist, auch wenn du den Eindruck bekommst. Und dann ist nochmal ein Wort gekommen. Und das hat so gelautet, dass sein Schwert mir immer wieder dient, um mich zurechtzubringen, um mich auszurüsten. Und das Feuer, das drumherum gewabert ist, das ist da, um mich reinigen. Das ist das Feuer vom Heiligen Geist und das reinigt da. Ich habe das Schwert empfangen. Als ich das gesehen habe, habe ich mein Maul aufgetan. Wortwörtlich aufgetan. Als ein Zeichen, dass ich es Wort empfange. Und dann hatte ich noch einen Eindruck, gehabt, als ich das gemacht habe, als das Pferd in mein Maul kam, ist es zu Honig geworden. Ich habe eine Honigwaffel gesehen. Also eine Honigwabe. Und Honig daraus rausfließen. Und Honig steht in der Symbolik, in der biblischen Symbolik, auch für das Wort von Gott. Und steht auch für Heilung. Und dann ist mir die Geschichte von dem unsinnigen Befehl von Saul im 1. Samuel 14. Es ist immer schön, wenn du einen Eindruck hast, wenn dir auch etwas dazu kommt, wo das belegt. Also die Bibel soll wirklich so Eindrücke auch belegen und Backup, ich kann es nicht sagen auf Deutsch. Und dort ist ja der dumme Spruch vom Saul drin: Verflucht ist jeder, der eins bevor es Abend wird, wo sie in der Schlacht sind, die tobt. Aber der Jonathan hat das Wort nicht gehört. Die Wälder, die sie drinnen geschlägelt haben, die Wälder sind voll von Honig, aber die sind überflossen von wildem Honig. Und der Jonathan ist erschöpft und nimmt sein Schwert, wahrscheinlich auch so ein Schwert, so 60 cm, direkt vom Ross runter und geht mit dem Honig, und er hat ins Maul. Und zack, volles Topping. Seine Augen werden klar und er hat neue Kraft. Und das ist das, was mich gestärkt hat am Wort. An dem Bild. Ich will wirklich das flammende Schwert von Gott in mich hineinlassen. Das flammende Schwert von seinem Wort. Weil dann, wenn ich es zulasse, wird es in mir innen wirklich auch zu Honig, der heilt. Gott, das flammende Schwert von seinem Wort, das operiert aber auch. Das schneidet aber etwa noch mal auch ab und das kann ja auch wehtun. Aber es heilt im gleichen Moment. Das sind so die zwei Aufgaben, die ich neu verkenne von Gottes Wort. Und mir hat der Moment mit dem Herrn, den ich durfte, wirklich sehr gesegnet, weil ich in allem, was er durch den Geist an mir tut, durfte gestärkt werden. Sein Wort, ja, es trennt, es operiert und es heilt. Und ich für mich will dranbleiben. Sein Wort an mir zu wirken, mich nach seinem Willen verändern. Ich wollte in dem geistlichen Kampf in seiner Waffenrüstung bleiben und all dem begegnen in seiner Kraft. Was sich gegen sein Willen stellt, das heisst da in dem Korinther irgendwo, dass man alle Gedanken gefangen nehmen soll unter den Gehorsam von Jesus Christus. Das mache ich jeden Tag, wenn ich da aus dem Haus gehe oder wenn ich aufstehe. Und ich tue jeden Tag auch im Namen Jesus jede Stimme verstummen, die nicht von Gott ist. Und manchmal muss das im Chaos hängen, um das noch einmal aufgreifen, halt mehrmals machen pro Tag. Es ist mein Anliegen, wenn ich das mache, dass wirklich sein Heiliger Geist ganz in mir regiert. Und immer stärker darf sein Wille geschehen an mir, hier auf der Erde, so wie es im Himmel bestimmt ist. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist darf darum jedes von uns im Gebet und im Wort gestärkt jeden Tag neu erfahren, wie sich Gottes Macht an uns offenbart und wie wir gestärkt werden im geistlichen Kampf. Wie der Herr den Kampf ausfechten für uns. Für jedes von uns persönlich und für jedes und für das ganze Chor. Möge Gott also an uns, das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet, an uns seine Kraft und Vollmacht ganz offenbaren. Und möge er uns immer neu in der Kraft von seinem Geist sein, in jedem Kampf. Der Kampf ist geistlich, der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Du hast deine Nachbarn gesegnet und darum ist es gegangen. Darum hat es gehört, umzutun. Das ist ein wunderbares Zeichen dafür und merci für deinen Impuls. Gott segne uns und ich lade dich einfach ein. Wenn du das Gefühl hast, dein Schwert ist stumpf und wenn du das Gefühl hast, Mann, ich brauche Feuer in meinem Leben, ich brauche wirklich Feuerfüllung, ich brauche wirklich die Taufe vom Heiligen Geist. In dem Lobpreismoment, den wir jetzt haben, hey, kommen wir gehen vor den Thron von Gott und wir gehen mutig vor den Thron von Gott. Wir gehen durch das Blut gereinigen von Jesus Christus vor den Thron. So wie es im Hebräer steht, wir haben Freimütigkeit. Wir dürfen Zutrauen haben zu Gott und vor den Thron kommen. Lasst uns vor den Thron kommen, wo wir sind, an dem Platz, wo wir sind. Und der, der wirklich möchte, sagen, ja, ich will Power von Gott. Ich will gereinigt werden. Ich will das Zeug ablecken, wo man immer Chaos macht. Dort hinten, da vorne, gehen wir aufeinander zu, dass Gott so richtig Action macht in unserem Leben.